Die Radio Wissen. Update.
Wann, wenn nicht jetzt, sollen wir tatsächlich auch mal Geld zurückzahlen? Die Wirtschaft läuft gut, wir machen Überschüsse, viele Menschen sind in Beschäftigung. Jetzt ist die Zeit, um auch mal Schulden zu tilgen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal auch in die Welt.
Ein dickes Plus hat der deutsche Staat letztes Jahr gemacht. Und für Jens Spahn, den parlamentarischen Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums, ist klar, mit diesem Geld sollten alte Schulden zurückbezahlt werden. Aber genauso klar ist, wenn es gut läuft und es etwas zu verteilen gibt, dann gibt es auch viele Ideen, wie es ausgegeben werden kann. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Es waren gute Zahlen, die das Statistische Bundesamt da heute verkündet hat. Die erste: 1,9%. Das ist das Wirtschaftswachstum gewesen letztes Jahr, zumindest nach den vorläufigen Daten. 1,9% klingt vielleicht nicht so überragend, aber für ein Industrieland wie Deutschland ist das ein solides Wachstum. Und das, obwohl die Weltwirtschaft insgesamt nicht mehr so rund läuft. Ein Experte des Statistischen Bundesamtes erklärt, was die Wirtschaft angekurbelt hat.
Die Stütze des Wachstums für 2016 war im Wesentlichen der Konsum, und zwar sowohl der private Konsum als auch die Konsumausgaben des Staates. Wir denken, es ist durchaus ein Grund zur Zufriedenheit. Der stetige Wachstumskurs der letzten Jahre wird fortgesetzt.
Die zweite gute Zahl heute: 19 Milliarden Euro. So viel hat der deutsche Staat letztes Jahr mehr eingenommen, als er ausgegeben hat. Also der Bund, die Bundesländer, die Städte und Gemeinden und die Sozialversicherungen zusammen. Ein besonders dickes Plus hat der Bund gemacht, mehr als 6 Milliarden. Das liegt einmal daran, dass durch das Wirtschaftswachstum auch mehr Steuern eingenommen wurden, aber auch daran, dass nicht alles wie geplant ausgegeben wurde, gibt Finanzstaatssekretär Spahn zu.
Wir haben insbesondere Minderausgaben, weniger Ausgaben bei Straßenbauprojekten, beim Breitbandausbau fließen die Mittel nicht ganz so schnell ab. Sie werden sicherlich in diesem und im nächsten Jahr abfließen. Wir haben einen höheren Bundesbankgewinn. Wir haben in vielen kleineren und größeren Bereichen geringere Ausgaben, sodass sich die Gesamtsumme von 6,2 Milliarden Euro ergibt.
Weniger ausgeben als geplant, das bedeutet weniger investieren. Besonders deutlich wird das beim Ausbau von Breitbandinternet. 600 Millionen Euro wären da gewesen, nur 5 Millionen haben die Städte und Gemeinden davon genutzt. Aus Sicht von SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider sind die Verfahren dazu kompliziert.
Wir müssen, glaube ich, jede Form von Bürokratie, die dazwischen hängt, abbauen und letztendlich auch mehr in die Bildung investieren. Die SPD-Fraktion hat ja durchgesetzt, dass wir Schulen auch fördern können, auch investieren können als Bund.
Das tut die Bundesregierung allerdings schon. 3,5 Milliarden Euro sind für Schulsanierungen schon eingerechnet. Für die Flüchtlingshilfe braucht die Regierung den Überschuss auch nicht. Dafür hatte sie letztes Jahr schon knapp 13 Milliarden Euro zurückgelegt. Für Finanzminister Wolfgang Schäuble ist deswegen klar, dass jetzt alte Schulden bezahlt werden sollen. Davon hält die Opposition gar nichts. Der Grünen-Abgeordnete Sven-Christian Kindler findet, dass auf Deutschland genug wichtige Aufgaben warten.
Wir müssen jetzt für die nächste Generation in Zukunft investieren. Das ist viel wichtiger, als jetzt Schulden zu tilgen. Wir müssen in Klimaschutz, in bezahlbare Wohnungen und in gute Kitas und Schulen investieren.
Als Erfolg der Bundesregierung will Kindler das Plus nicht gelten lassen. Er findet, dass Finanzminister Schäuble viele Probleme bei den Ausgaben gar nicht angegangen ist.
Wenn man ehrlich ist, hat dieser Überschuss deutlich mehr mit der EZB-Politik von Mario Draghi, mit den niedrigen Zinsen zu tun, als mit Wolfgang Schäuble selbst.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das Netz diskutiert, was mit überschüssigen Milliarden passieren soll. Zeisig meint bei Spiegel Online: Solange Schäuble die Schulden der Bundesrepublik tilgt, bin ich voll auf seiner Seite. Immer noch besser, als das Geld nach Griechenland oder die Ukraine zu schaufeln. Und SpoonBob ergänzt: Wie kann man denn dauerhaft den Steuerzahler besser entlasten, als Schulden abzubauen? Recht hat Schäuble, auch wenn ich ihn nicht sonderlich mag. Jenny findet dagegen auf Twitter: Tilgen ist bei Negativzins das Dämlichste, was man machen kann. Und Demokrat 71 argumentiert: Wenn der Staat so viel Gewinn erwirtschaftet, hat er das den Steuerzahlern zu verdanken. Wäre es nicht angemessen, den Gewinn wieder an den Steuerzahler zurückfließen zu lassen? Zond plädiert: Der Sanierungsbedarf aller deutscher Schulen wird auf 34 Milliarden Euro geschätzt. Wenn der Staatsüberschuss wenigstens zum Teil dafür aufgewendet würde, wäre das eine wichtige Investition in die Zukunft des Landes und würde überdies auch einigen Schwung für Handwerk und Kleinbetriebe bringen. Und Bullet 69 meint: Die Wahrheit liegt in der Mitte. Beides ist richtig. Schuldentilgung zur Ablösung von teuren Krediten und Minimierung der Zinslast. Aber auch Neuinvestitionen in die Infrastruktur zur Auslösung bzw. Vermeidung des Investitionsstaus.
Was sonst noch wichtig war?
Die Friedensverhandlungen für Syrien haben bisher wenig bewegt. Zu zerstritten sind die verschiedenen Oppositionsgruppen und das Regime von Machthaber Bashar al-Assad. Russland kämpft an Assads Seite, Aber die Friedensverhandlungen will die russische Regierung nach eigener Aussage trotzdem voranbringen. Und zwar auf einem extra angesetzten Treffen. Das soll übernächste Woche in Kasachstan stattfinden. Eine Sprecherin des Außenministeriums nannte das eine neue Ära bei der Friedenssuche. Auch die Türkei soll an den Verhandlungen teilnehmen. Skeptisch ist Frankreich. Die Regierung dort fordert, dass die UNO das Treffen leiten soll. Vertreter der syrischen Opposition haben schon gesagt, dass sie nicht an dem Treffen teilnehmen wollen, solange die Waffenruhe nicht komplett eingehalten wird. Die gilt offiziell seit Ende Dezember. Seitdem wird in Syrien weniger gekämpft. Aber auch der Sondergesandte der UNO, Staffan de Mistura, sagt, dass die Waffenruhe nicht überall eingehalten wird und dass vor allem viele Hilfslieferungen nicht durchgelassen werden. DITIB, das ist der größte islamische Verband, den es in Deutschland gibt. DITIB betreibt Moscheen, beschäftigt Imame und ist eng verbunden mit der Türkei und der Religionsbehörde dort. Das hat schon öfter für Kritik gesorgt. Jetzt hat der Generalsekretär von DITIB zugegeben, dass Imame des Verbandes auch Informationen an die türkische Regierung weitergegeben haben. Und zwar über Gemeindemitglieder, die Anhänger des Predigers Fethullah Gülen sein sollen. Den macht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ja für den Putschversuch verantwortlich. Der DITIB-Vertreter entschuldigte sich im Interview mit der Rheinischen Post dafür, dass Informationen weitergegeben wurden. Das sei ein Versehen gewesen. Ob Gemeindemitglieder auch bespitzelt wurden, ist nicht klar. Alarmiert zeigt sich der Chef der kurdischen Gemeinde in Deutschland. Aus seiner Sicht zeigt es, wie radikal der türkisch geprägte Islam inzwischen ist.
Ich rede nicht mehr von Parallelgesellschaften, sondern von Gegengesellschaften. Das heißt, aktive und aggressive Vorgehensweise, Agitation von muslimischen Gemeinden, die gegen unsere Werte hier agieren. Und das muss doch jeden Politiker endgültig aufschrecken.
Politiker der Grünen haben gefordert, dass der Generalbundesanwalt jetzt gegen DITIB ermittelt, wegen Spionage zum Nachteil der Bundesrepublik.
Sie ist unabhängig, souverän, sie kann was, sie will etwas.
Da lobt der alte Chef die neue Chefin. Frank-Jürgen Weise ist abgetreten als Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, des BAMF. Die Führung übernimmt Jutta Kort. Auch sie kommt wie Weise von der Bundesagentur für Arbeit und gilt als Verwaltungsexpertin. Auf sie wartet viel Arbeit. Das BAMF hat in den letzten anderthalb Jahren tausende neue Mitarbeiter einstellen müssen, um die hohe Zahl an Asylanträgen abzuarbeiten. Über 400.000 alte Anträge ist noch nicht entschieden. Für die Integration ist auch das BAMF zuständig. Und für die Zukunft, sagt Kort, muss die Behörde flexibler werden.
Für uns wird es wichtig sein, uns so aufzustellen, dass wir sowohl auf höhere Zahlen reagieren können, wenn mehr Menschen kommen oder eben wenn weniger kommen. Und das ist jetzt auch eine Aufgabe, die ansteht, um das gut zu organisieren.
Flüchtlinge, die in Zukunft über Griechenland bis nach Deutschland kommen, sollen bald wieder dorthin zurückgeschickt werden. Ab März will das Bundesinnenministerium das anwenden, was in der EU offiziell immer noch gilt. Das Dublin-Prinzip, also dass ein Flüchtling da seinen Asylantrag stellen muss, wo er als erstes in die EU einreist. Menschenrechtler kritisieren den Plan. Sie sagen, dass Griechenland Flüchtlinge oft nicht menschenwürdig unterbringt. Besonders schlimm ist die Lage offenbar gerade auf einigen griechischen Inseln, sagte ein Mitarbeiter der UNO in Athen, auch wegen des kalten Schmuddelwetters.
Die Leute bräuchten viel mehr Platz, die Leute bräuchten bessere Unterkünfte als nur Zelte, die unter dem Schnee oder dem Regen eingehen oder wo alles nass wird. Die Leute bräuchten auch Duschen, die für alle genug warmes Wasser bieten. Und das ist für viele nicht möglich auf den Inseln, weil dort die Camps teilweise zweifach und dreifach überbelegt sind.
500 Flüchtlinge wollte die griechische Regierung vorübergehend auf einem Kriegsschiff unterbringen. Sie haben sich aber geweigert. Reporter haben sie gesagt, dass sie Angst haben, dass das Schiff sie zurück in die Türkei bringt.
Was noch wichtig wird.
In Genf, da laufen wieder Verhandlungen über die Zukunft Zyperns, also darüber, ob aus dem griechischen und dem türkischen Teil der Insel wieder ein Staat werden kann. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hofft, dass es in den nächsten Tagen dabei einen Durchbruch gibt. Mit am Tisch sitzen auch die Außenminister von Griechenland, der Türkei und Großbritanniens. Strittig ist zum Beispiel noch, wie Vertriebene auf beiden Seiten entschädigt werden und ob die türkische Armee weiter Truppen auf Zypern stationieren darf.
Und sonst in der Welt?
Eigentlich ist der Krieg zwischen China und Japan schon mehr als 70 Jahre her. Jetzt wird er aber wieder aktuell. China will nämlich die Geschichtsschreibung ändern. Darüber berichtet die Zeitung Shanghai Daily. Weltweit anerkannt ist, dass der Krieg 1937 anfing und 8 Jahre dauerte. In neuen chinesischen Geschichtsbüchern wird allerdings drinstehen, dass der Krieg schon 1931 anfing und damit 6 Jahre länger gedauert hat. Die neuen Geschichtsbücher gelten ab dem Sommerhalbjahr. Darin soll dann auch mehr die Rede sein von den Gräueltaten der Japaner und wie sehr sich die Chinesen dagegen gewehrt haben. Laut chinesischem Bildungsministerium soll mit dieser Darstellung die patriotische Erziehung gefördert werden. Die Chinesen nehmen Japan vor allem das Nanjing-Massaker während des Krieges übel. In Nanjing töteten japanische Soldaten nach chinesischer Darstellung 300.000 Menschen. Japan spricht von höchstens 200.000 Toten. Die israelische Armee hat ein Problem. Flirtende Fake-Frauen. Laut der Armee haben sich Unbekannte in sozialen Netzwerken als kontaktfreudige Frauen ausgegeben und israelische Soldaten angeschrieben. Die Soldaten seien aufgefordert worden, eine App für Videochat auf ihrem Handy zu installieren. Und die hatte dann Zugriff auf Kamera und Mikrofon des Handys. Damit seien die Soldaten ausspioniert worden. Die israelische Armee ist sich sicher, dass das Ganze eine Aktion der radikalen Palästinenserorganisation Hamas war. Allerdings gibt es keine Angaben dazu, warum die Armee davon ausgeht. Die israelische Armee hat jetzt eine Kampagne gestartet, um weitere Cyberangriffe abzuwehren. Für Soldaten sollen in sozialen Netzwerken strengere Regeln gelten. Der US-Online-Händler Amazon hat nach Kritik aus Indien einen Fußabtreter mit der indischen Flagge aus dem Angebot genommen. Der Fußabtreter war im Amazon-Marktplatz von einem anderen Händler angeboten worden und hatte in Indien für Boykottaufrufe gesorgt. Dort steht die Entweihung der Nationalfahne unter Strafe. Die indische Außenministerin hatte Amazon via Twitter aufgefordert, den Flaggenfußabtreter aus dem Angebot zu nehmen. Sie hatte gedroht, dass Amazon-Vertreter sonst keine Visa mehr für Indien bekommen sollen. Amazon hat inzwischen reagiert und der Abtreter ist nicht mehr online verfügbar.
Wissensnachrichten.
Das hier sind Paviane. Klingt erstmal nur wie wildes Rumgekreische, aber was diese Paviane da von sich geben, das ist für Forscher super interessant, denn es hat wohl auch einiges mit uns zu tun. Mathis Dirkes aus unseren Wissensnachrichten. Was kann man mit diesem Pavian-Geschrei rausfinden?
Ja, ganz viel über unsere Sprache, vor allem wie die mal entstanden ist. Das ist nämlich gar nicht so leicht rauszufinden, weil unsere Sprache hinterlässt ja jetzt nicht wie zum Beispiel Knochen Spuren. Deshalb gut, dass wir unsere Verwandten, in diesem Fall Paviane, haben. Mit denen haben sich jetzt französische Sprachforscher mal ganz genau beschäftigt.
Was haben die genau gemacht?
Ja, die haben 9 Monate lang die Paviane in so einem Primatenzentrum beobachtet. Und nicht nur beobachtet, sie haben vor allem die Geräusche von denen aufgenommen, die danach untersucht und rausgefunden, Paviane haben tatsächlich Laute, die unseren menschlichen Vokal ähneln.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also ähneln, heißt das jetzt, dass Paviane wie wir auch A, E, I, O, U sagen können?
Ja, nicht ganz so genau, aber die Laute sind schon irgendwie verwandt. Also Paviane haben zum Beispiel so einen Schrei, das klingt dann so ein bisschen wie das Ä und das O bei uns. Aha. Dann haben die noch so ein Kläffen, hört sich dann wie ein Ä auch an. Es gibt Grunzlaute, die dann wie U und I klingen und auch A und O kommen bei Pavian vor, fehlt eigentlich nur das E.
Heißt das jetzt, Paviane kennen quasi sowas wie, ich sag mal, die Vorstufe unserer Sprache?
Ja, und die Forscher haben sich auch noch genau angeschaut, wie die Paviane diese Laute machen. Sie haben dann festgestellt, deren Zunge funktioniert erstaunlich ähnlich wie bei uns. Sie haben nämlich 2 tote Paviane untersucht, also vor allem deren Zungen. Und deren Zunge hatte tatsächlich die gleichen Muskeln wie unsere. Paviane formen damit die Laute auch genauso wie wir. Das heißt, Zunge entweder vorne oder hinten und halt entweder hoch oder tief.
Okay, also wir wissen jetzt unsere Sprache und die Laute von Affen. Die haben was miteinander zu tun, aber was genau fangen die Forscher damit jetzt an?
Naja, erstmal deutet das darauf hin, dass die körperlichen Voraussetzungen fürs Sprechen schon viel früher entstanden sind, als man bisher gedacht hat. Nämlich nicht erst vor ungefähr 100.000 Jahren, sondern wohl schon vor vielen Millionen Jahren, nämlich als es die letzten gemeinsamen Vorfahren von Menschen und von Pavianen gab, zeigt auf jeden Fall, dass wir noch ganz viel über unsere Sprache und wie die mal entstanden ist lernen können.
Was nur wir Menschen machen und die Affen nicht, das ist Yoga, zumindest einige von uns, soll ja helfen gegen Stress und auch gegen Schmerzen. Und da gibt es jetzt einen wissenschaftlichen Beleg für.
Und zwar konkret für Rückenschmerzen. Da hilft Yoga, zumindest ein kleines bisschen. Forscher aus den USA haben sich insgesamt 12 Yoga-Studien angeguckt. Die insgesamt 1000 Teilnehmer hatten alle chronische Schmerzen im unteren Rücken. Das Ergebnis war, Yoga scheint den meisten tatsächlich zu helfen. Es stärkt nämlich den unteren Rücken und lindert die Schmerzen. Aber auch da wieder Vorsicht, die Forscher sagen, das muss noch genauer untersucht werden, denn ein paar der Studienteilnehmer hatten Nebenwirkungen, bekamen nämlich durch Yoga sogar schlimmere Rückenschmerzen.
Und seit heute wissen wir, wie Bäume sich vor Schmerzen schützen. Worum geht's da?
Forscher haben festgestellt, dass manche Bäume eine dickere Rinde entwickeln, und zwar in Regionen, in denen oft der Wald brennt. Das heißt, die Bäume bilden quasi, muss man sich so vorstellen, wie so eine Art Hornhaut, um sich vor Hitze und eben auch vor dem Feuer zu schützen. Mhm. Das ist vor allem in den Wäldern von Nordwestamerika so. Im tropischen Regenwald dagegen haben die Bäume eher dünnere Rinden, da brennt es ja auch fast nie.
Wetter.
In der Nacht kommt von Westen her ein Sturmtief und das bringt in höheren Lagen viel Wind und Schnee. Der Deutsche Wetterdienst warnt davor, dass deswegen dann die Straßen zu sein könnten oder auch Bäume umfallen. Morgen ist es bewölkt, von Nordwesten her kommt dann neuer Schnee oder auch Schneeregen. Dazu gibt es Höchstwerte zwischen 1 und 6 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.